Jetzt ist auch das Audio an. Moin. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir alle da sind, obwohl wir heute so einen langen Tag haben und so einen anstrengenden Tag. Ja, ich fühle es auch. Ich sehe Ihre Gesichter, ich fühle es auch. Schön, dass Sie hier sitzen. Dankeschön. Wir wissen, was wir zu tun haben, ne? Wir waren ja letztes Mal mitten im Beweiswandel mal 616. Kurze Einstimmung. Was war los? Wir hatten einen neuen Begriff eingeführt, nämlich was es bedeutet, dass Matrizen ähnlich sind oder kongruent oder äquivalent. Das sind sie nämlich dann, wenn man die eine aus der anderen bekommen kann durch Multiplikation von links und rechts mit einer invertierbaren Matrix. Und in diesem Lemma klären wir, dass man diese invertierbaren Matrizen zum Basteln nicht unbedingt finden muss. Man kann auch anders zeigen, dass Matrizen äquivalent sind, nämlich indem man zum Beispiel zeigt, dass sie den gleichen Rang haben oder indem man zeigt, dass es Abbildungsmatrizen sind für den gleichen Homomorphismus von einem k hoch n passender Größe in einen k hoch m passender Größe mit passenden Basen. Und wir haben jetzt diese drei Sachen, von denen wir zeigen wollen, dass sie gleichwertig sind. Wir haben uns letztes Mal überlegt, wie wir das machen. Nämlich, indem wir zuerst zeigen, aus A folgt C, haben wir schon erledigt. Dann aus C folgt B, da waren wir gerade mitten dabei. Und dann aus B folgt A, das ist dann wieder so ein Einzeiler. Das heißt, wir müssen uns jetzt einmal erinnern, wo wir waren, das zu Ende machen und danach wird es entspannt. Einverstanden sind wir gedanklich wieder in dem Lemma. Ich quatsche dir noch kurz durch das, was schon passiert ist. Aber ich muss vorher die richtige Tafel auswählen. So. Was haben wir letztes Mal gemacht? Na, wir haben uns erstmal überlegt, dass wir für die Matrix M1 einen Homomorphismus finden können, von K auf N nach K auf M, der Art, dass mit passenden Basen das eine Abbildungsmatrix ist für uns. Das haben wir erstmal gemacht. Das heißt, wir interpretieren M1 als Abbildungsmatrix. Und dann ist quasi Folgendes passiert. Da haben wir also dieses Phi. Dann können wir uns den Kern von Phi angucken. Das ist jetzt ein Teilraum von K hoch N, weil wir da starten. Dann können wir uns eine Basis dafür hernehmen. Die Dimension haben wir L genannt. Dann können wir eine geordnete Basis hinschreiben, die ist V1 bis VL. Die können wir ergänzen zu einer Basis von K hoch N insgesamt. Die anderen Vektoren heißen dann auch V, damit man das erkennt. Und die Basis insgesamt habe ich hier hingeschrieben, das ist dieses B3-Gut. Da sehen wir also vorne Basisvektoren zum Kern gehören, von denen wir also wissen, dass wir das ja 0 gehen und danach gut ist. Falls auch noch was da ist. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir jetzt die Bilder angucken, dann bilden die eine linearunabhängige Menge im Zielraum, da mussten wir kurz argumentieren. Also kann man auch diese Menge wieder zu einer Basis ergänzen, das habe ich hier gemacht, diesmal aber vom Zielraum, also von K auf N. Und dann habe ich die auch wieder angeordnet, die Basis habe ich C3 gut genannt. Und in meiner Vorstellung ist es jetzt so, deswegen habe ich die Matrix da so hingemalt. Das habe ich nicht alles eingeführt, aber wir können die Anordnung ja so wählen, wie es passt. In meinem Kopf ist es so, dass die ersten paar Vektoren diese es steht sogar da, ne? Hier bei B3 gut, die ersten paar Vektoren sind die aus dem Kern. Ja, dann passt das alles so. Und dann kommen halt die anderen. Das heißt, wenn ich jetzt B3 gut und C3 gut als Matrizen als Basen zugrunde lege für eine Abbildungsmatrix, dann passiert Folgendes. Ich fange hier an mit den ersten Vs und wenn ich die abbilde, lande ich bei 0. Das heißt, da steht in der Matrix dann immer eine Nullzahl. Ne? Die einzige Möglichkeit, den Nullvektor mit einer Basis darzustellen, ist, dass da überall 0 steht. Und dann kommen die anderen Leute. Und wenn ich die abbilde, dann lande ich hier irgendwo. Und ich stelle mir vor, dass die Bs so angeordnet sind, dass eher der hintere Teil dann gebraucht wird. Und dann sieht die Matrix so aus, dass hier Nullen stehen und immer an einer Stelle eine 1. Und in meiner Vorstellung ist es so, dass diese 1 eher weiter hinten sind, aber das ist egal. Hauptsache, es sind lauter Zeilen mit Nullen und immer nur eine 1 und die 1 ist auch immer an einer anderen Stelle. Denn ansonsten, so wie wir das gewählt haben, denn die sind ja paarweise verschieden und bilden eine unabhängige Menge. Das heißt, die Matrix sieht so aus und dann können wir sofort den Rang ablesen. Der Rang war ja die Dimension des Zahlenraums. Die Nullvektoren, die hier stehen, die Nullzeilen, die tragen nichts bei. Das heißt, wir gucken uns jetzt das Erzeugnis dieser Zeilen hier unten an und deswegen habe ich das so gebastelt. Das sind einfach Standardbasisvektoren, die da stehen. Da zählen wir einfach, wie viele das sind. Die sind paarweise verschieden. Und wir zählen und sehen, bei n Zeilen und insgesamt n Nullzeilen haben noch n minus l Zeilen übrig, die so standardbasismäßig aussehen. Und deswegen ist die Dimension des Zeilenraums n minus l. Und das ist dann der Rang der Matrix. Das habe ich einmal alles hingeschrieben und da waren wir. Manche von den Sachen standen letztes Mal schon an der Tafel, aber dieser letzte Teil nicht. Da habe ich dann ergänzt, das habe ich nur gesagt, da habe ich nicht hingeschrieben. Und bevor wir jetzt weiter basteln, denn wir müssen ja irgendwie zu M2 kommen, einmal, genau, die Frage, gibt es irgendwas zu besprechen? Ja.
Diese geordnete Basis B3 ist dann die Basis für Kern-Flieh geschnitten mit ohne?
Nee. B3-Root soll eine Basis sein für ganz V, also für ganz Km, da starten wir. Das heißt, wir beginnen mit einer Basis von Kern-Flieh, das ist ein Teilraum von Km, und dann ergänze ich noch Vektoren, für den Fall, dass es nötig ist. Und die Vektoren, die ich ergänze, die heißen so. Und das Erzeugnis der Vektoren, die ich zum Ergänzen benutzt habe, das ist U. Das heißt, wenn Sie wollen, können Sie jetzt auch den Startraum als Summe schreiben. Kern Alpha plus U, das wäre sogar eine direkte Summe. Das ist immer die gleiche Idee. Wir machen Basisergänzung und schreiben dann die geordneten Basen entsprechend hin, dass die Matrix so aussieht, wie wir uns das vorstellen. Hat das Ihre Frage beantwortet?
Ja.
Ja, ich hatte letztes Mal noch mehr argumentiert, das habe ich jetzt nicht alles angeschrieben, weil wir es ja schon gesehen haben. Aber wir brauchen ja zum Beispiel auch ein Argument dafür, dass die Einschränkung von Phi auf U injektiv ist und solche Spitzen. Und jetzt sind wir in meinen Notizen ungefähr. Und ich habe schon gemacht. Ja. Dann muss ich jetzt nicht mehr. Na gut, wir haben ja auch noch. Irgendwo rumlaufen auf der Welt. Basen. Moment, das stimmt. Augenblick, ich muss kurz gucken. Denn die Leute, die heißen B3 und C3, und es gibt einen Grund dafür. Und wir starten bei C. Das heißt, wir haben ja auch nicht, dass man M2 als Abbildungsmatrix schreiben kann. Kleinen Moment bitte. Ich möchte nämlich, und das habe ich jetzt gerade erst wieder verstanden, dass ich das in dem Schritt mache, ich möchte darüber sprechen, in welchem Verhältnis die Matrizen M1, also unsere erste Abbildungsmatrix, und diese neue Abbildungsmatrix stehen. Und was mir einfällt, was ich benutzen möchte, und das, ich mache ja was anderes. Wir haben noch den Basistransformationssatz, der uns sagt, dass wir von einer Abbildungsmatrix zu einer anderen Abbildungsmatrix kommen, indem wir mit Basiswechselmatrizen verknüpfen. Stimmt? Mhm. Okay. Und da wir schon gesehen haben, dass Multiplikation mit invertierbaren Matrizen den Rang nicht verändert, haben wir jetzt M1 und unsere neue Abbildungsmatrix den gleichen Rang. Also beide den Rang N-L. Das ist wichtig. Irgendwie müssen wir im Hinterkopf behalten, dass der Rang sich bei all diesen Sachen, die wir gerade machen, nicht verändert. Achso, ich sollte vielleicht noch eine Nummer einschreiben für den Basiswechselsatz. Das war 6,7. Sehen wir, dass der Rang von M1 der gleiche ist wie der Rang von dieser anderen Abbildungsmatrix. Also schreibe ich mal hin, dass der dann auch N-L ist. So, das muss ich festhalten, wenn ich später irgendwann mit dem Moment komme, wo ich sage, ah, wir müssen nochmal gucken, wie sich der Rang unterwegs verändert hat. Und jetzt möchte ich gerne anfangen, aus der anderen Richtung loszubasteln, nämlich mit M2. Nach Voraussetzung hat M2 den gleichen Rang wie M1, also auch den Rang NL. Und jetzt möchte ich quasi für M2 auch so einen Bastelprozess durchlaufen, indem ich M2 als Abbildungsmatrix interpretiere und dann wieder Basen so hinbastle, dass die Matrix auch so eine Gestalt hat, also die Matrix für die Abbildung, für gegebenenfalls andere Basen, dass man da auch wieder so Nullzeilen hat und dann Zeilen, wo immer irgendeine einsteht, sodass man den Rang sofort ziehen kann. Dass man das für M2 auch machen kann, das möchte ich glaube ich nicht extra begründen, denn das Verfahren haben wir jetzt schon einmal gesehen. Was ich vielleicht auch nicht begründen muss, ist, dass dann bei der Matrix, die wir so basteln, die gleiche Anzahl Nullzeilen da sein muss und auch die gleiche Anzahl Zeilen mit immer einer 1 an einer anderen Stelle, weil der M2 den gleichen Rang hat wie M1. Das heißt, da muss auch wieder Rang -L rauskommen. Ich gebe mir Mühe, das jetzt so aufzuschreiben, dass man das nachvollziehen kann, ohne die ganzen Argumente nochmal zu wiederholen. Das ist ja möglicherweise nicht die gleiche. Die heißt Sigma. M2 kommt auch aus N Kreuz MK. Das heißt, wir haben auch wieder N Zeilen und M Spalten. Das heißt, wenn wir jetzt nach einer Abbildung suchen, dann können wir auch wieder eine von K auf N nach K auf N nehmen. Dementsprechend soll Sigma auskommen, K auf N, K auf M sein. Und dann brauche ich noch Basen. Möchte ich die gleichen nehmen? Moment, ich muss kurz gucken. Ja, dann nehme ich auch wieder die ganzen Funktionen zu. So, dass M2 gleich die Abbildungsmatrix für Sigma ist. Gleichen Basen, mit denen wir auch oben angefangen haben, aber da M2 eine andere Matrix sein könnte, muss ich vielleicht einen anderen Monomorphismus nehmen. Sei es so, dass das so ist. Und jetzt wähle ich mir wieder Basen, die so sind, dass die Abbildungsmatrix die Gestalt hat mit den Nullzeilen, also so hier. Und diese Basen nenne ich jetzt, damit ich sie voneinander unterscheiden kann, B4-Hut und C4-Hut. Sei das so und sein. B4-Hut, C4-Hut. Dass die Abbildungsmatrix für. Tut mir leid, ich muss ein Stück trinken.
Vorhin habe ich beim Atmen gepatzt und musste husten. Und jetzt habe ich, glaube ich, einen Frosch im Hals. Stimmtest, morgendlicher Stimmtest.
So. Ich behaupte, dass man Basen finden kann, mit denen die Abbildungsmatrix für Sigma genauso aussieht. Ups. Nein, das geht noch. Genauso aussieht wie unsere 0-1-Matrix, die wir vorher gebastelt haben, also genauso wie die Matrix für Phi mit den Basen, die wir uns vorher so schön anstrengend hingebastelt haben. So, das Argument hier zerfällt sozusagen in zwei Teile. Der erste Teil ist, dass man überhaupt so eine Matrix hingebastelt kriegt mit Nullzeilen und dann mit so Standardbasisvektorzeilen. Und das Argument können wir quasi von vorher übernehmen. Wir fangen genauso an, wir betrachten den Kern, nehmen eine geordnete Basis, ergänzen, bla bla bla, genau die gleiche Idee. Das heißt, wir kommen auch wieder auf eine Matrix und können die Nullzeilen als Standardbasiszahlen. Die Frage ist, warum wir genauso viele Nullzeilen haben wie bei Phi vorher. Und hier kommt's.
Da ist der Grund, dass M1 und M2 den gleichen Rang haben. Denn bei all den Bastelarbeiten ändert sich, wenn man bei der gleichen Abbildung bleibt, der Rang der Abbildungsmatrix es nicht. Das gilt bei der Rang von den 1. Der gleiche ist der Rang. Wo sind wir also gelandet? Wir haben einmal angefangen mit M1 und haben losgebastelt und sind auf so eine 0-1-Matrix gekommen. Dann haben wir angefangen bei M2 und haben das gleiche gemacht und haben mit einer möglicherweise anderen Abbildung losgebastelt, sind aber bei der gleichen Abbildungsmatrix gelandet, wenn wir die Basen passend wählen. Das heißt, man muss vorher die Basen wählen. Und jetzt möchte ich mir Basiswechsel angucken, und zwar von B1 zu B4. Und wir sehen gleich, warum ich das mache. Von B1 zu... Okay, ich muss auch nochmal eine Sprechtechnik verändern, irgendwas ist gerade in der Stimmung. Wir betrachten diese Basiswechselmatrix von B1 zu B4 gut und stellen erstmal nur fest, mit einem Lemma aus der Vorlesung von vorher, der Woche deutet, dass diese Matrix, weil sie eine Basiswechselmatrix ist, invertierbar ist. Alle Basiswechselmatrixen sind invertierbar und wir haben auch schon gesehen, dass die inverse Matrix ist, nämlich die Basiswechselmatrix in die andere Richtung. Das heißt, es wird für dieses A wissen, dass es eine invertierbare Matrix ist. Und jetzt kommt der Witz. Jetzt kommt eine Übungsaufgabe, die ich heute noch ergänzt habe in die Serie, die quasi die Brückenserie ist von dem Ende dieser Vorlesungszeit zum Anfang der nächsten. Man kann jede invertierbare Matrix als Basiswechselmatrix auffassen. Und man kann das sogar so machen, dass man die eine Basis festlegt. Steht, glaube ich, in der Übungsaufgabe nicht. Vielleicht ergänze ich das noch. Vielleicht noch so als einen Bonuspunkt extra. Aber auf jeden Fall möchte ich das jetzt zitieren. Mit einer Übungsaufgabe. Eine Basis, jetzt möchte ich die, also ich möchte eine festlegen, nämlich B3 gut, weil wir die haben, und ich möchte B2 gut so wählen, dass man A als Basiswechselmatrix von B2 zu B3 nehmen kann. Mit einer Übungsaufgabe existieren eine geordnete Basis B2 gut von A hoch N. Ich habe das jetzt so durchgezogen, dass die Bs sich immer auf K auf N beziehen und die Cs auf K auf N. Ich hoffe, das halte ich so durch. Dann nochmal so, dass man A als Basiswechselmatrix auffassen kann. Und zwar, in welche Richtung möchte ich hier wechseln? Ich möchte gerne wechseln von B2 gut zu B3 gut. Zu B3 gut. Warum? Naja, weil B3 gut die Basis ist, für die ich diese Matrix hier schon ganz gut kenne, das ist die mit den vielen 0 und 1. So, das war die eine Idee. Und jetzt gucke ich mal, ob ich schon fertig bin. Ich fange erstmal an, das, was wir schon haben, mit dem Basiswechselsatz zusammenzubasteln und dann gucken wir, ob noch was fehlt. Wir gehen mal auf die andere Seite. Und puzzeln das mal zusammen. Jetzt kommt also wieder der Basiswechselsatz, das war Nummer 6-7. Und das werden jetzt viele Matrizen nicht erschrecken. Ich werde dann unterwegs immer noch mal erklären, was hier passiert. Aber ich fange erst mal an zu schreiben. irgendwo da hinten steht, M2 ist die Matrix für Sigma von B1 Hut zu C1 Hut. Damit beginnen wir. M2 ist diese Abbildungsmatrix. So. Da fange ich an. Und jetzt möchte ich einen Basiswechsel machen. Und zwar steht da hinten, genau, ich kann von B1 Hut zu B4 Hut wechseln. Und jetzt schreibe ich mal das Basiswechsel hin und danach vergleichen wir, ob die beiden Seiten übereinstimmen. Ich würde ja sagen, man wechselt von B1 Hut zu B4 Hut. Dann braucht man eine Abbildungsmatrix für die gleiche Abbildung, die ja jetzt bei B4 Hut startet. Denn wir haben ja von B1 Hut zu B4 Hut gewechselt. Also müssen wir schauen, ob wir eine haben. Ja, haben wir. Da hinten links, oben an der Tafel in der Mitte, links vom Gleichheitszeichen steht sie. Wir können zu C4 Hut gehen. Das ist die Matrix, die wir kennen. Und jetzt muss ich, damit ich wieder hier vorne bei C1 Hut rauskomme, noch einen Basiswechsel machen. Und zwar von C4 Hut zu C1 Hut. Und den hänge ich jetzt einfach mal. Diesmal bin ich schon im Zielraum, also im KFM, also muss ich dort die identische Abbildung machen und ich wechsle von C4 zu C1 und dann passen die rechte und linke Seite zusammen. Okay. Da drüben irgendwo steht, was A ist. Wir haben eine geordnete Basis B2 Hut gefunden, sodass man A als als Basiswechselmatrix mit den Bs, mit anderen Bs verstehen kann. Und das heißt, ich ersetze jetzt A durch diese andere Basiswechselmatrix und schreibe das hin. Da bin ich dann KFM und ich wechsle von B2 Hut zu B3 Hut. So, warum das Ganze? Na, jetzt kann ich mit Phi abbilden und kann die anderen Basen verwenden. Denn da oben steht ja, dass die Abbildungsmatrizen für Sigma und Phi, wenn ich die richtigen Basen einsetze, gleich sind. Das heißt, ich kann jetzt hier die mittlere Matrix, die für Sigma, ersetzen durch die Matrix für Phi mit den Basen B3 und C3. Das heißt, ich setze jetzt das, was da drüben in der Mitte steht, hier ein und bekomme die neue Abbildungsmatrix oder die alte für Phi von B3 Hut zu C3 Hut. Und auf magische Weise passt es auch wirklich zusammen hier mit B3 Hut und B3 Hut. Das ist gut. Jetzt bin ich hier hinten bei C3 Hut gelandet, muss also da jetzt noch irgendwas tun. Und was tue ich da? Und der Pfeil ist dann so ein, übrigens machen wir das gleiche wie für A, nochmal für die Cs, für die richtigen. Ich schreibe es erstmal hin. Wir brauchen hier noch einen Basiswechsel von C3 Hut zu C2 Hut. Ja. Wobei, jetzt kommt die Erklärung, das ist wichtig hier unten, für diese Matrix, denn die haben wir noch nicht gesehen. Eigentlich würde man jetzt ja erwarten, dass man irgendwie von, also wenn wir da oben hingucken, dann würden wir jetzt erwarten, dass wir hier bei C1 Hut rauskommen, ne, damit das wieder, damit hier das gleiche passiert. Und wir sehen aber, dass es nicht so ist. Wir wählen uns eine geordnete Basis C2 Hut, die das gleiche kann, wie da hinten die Basis B2 Hut, die wir gewählt haben, um die Matrix A als eine andere Basiswechselmatrix zu interpretieren. So, das machen wir jetzt nochmal. Wobei ich C2 Hut als geordnete K-Basis von KM so gewählt ist,
Fristen hinschreiben. Es wäre schlauer gewesen, das vorher zu machen, aber das weiß ich. Und es steht hier auch anders. Ich habe nur diese Zeile vorhin übersehen. Genau, eigentlich hätten wir Basiswechsel erwartet von C4-Hut zu C1-Hut. Und jetzt möchte ich das hier so hinbasteln, dass die Basiswechselmatrix von C4-Hut zu C1-Hut das gleiche ist wie die von C3-Hut zu C2-Hut. Und es passt genauso zusammen wie vorhin für das A. Also nochmal kurz, wie haben wir das gemacht vorhin? Vorhin haben wir mit einer Basiswechselmatrix angefangen, haben gesagt, die ist invertierbar und dann kommt die Übungsaufgabe und sagt, da das eine invertierbare Matrix ist, können wir eine Basis vorgeben und können die dann als Basiswechselmatrix interpretieren mit dieser einen vorgegebenen Basis und einer anderen, die wir uns geeignet wählen. Und dasselbe machen wir hier nochmal. Wenn wir jetzt als einsetzen, und nochmal da drauf starren, was wir hier jetzt eigentlich stehen haben in der dritten Zeile an dieser Tafel, dann bekommen wir eine Abbildungsmatrix, wieder mit dem Basistransformationssatz, bei der wir bei B2-Hut starten und bei C2-Hut rauskommen. Und die Abbildung, die wir verwenden, ist Phi. Wie gewünscht. Denn jetzt ist der Moment gekommen, wo wir das, was wir alles aufgeschrieben haben, vergleichen damit, was wir eigentlich zeigen wollen. Wir haben ja angefangen damit, dass M1 und M2 den gleichen Rang haben. Und wir wollten gerne zeigen, dass man M1 und M2 dann so, wie es da steht, als Abbildungsmatrizen interpretieren kann. Und was haben wir getan? Ich fasse nochmal zusammen, weil das jetzt ein umfangreicher Beweis war. Was haben wir getan? Wir haben erstmal einfach nur M1 angeguckt und haben gesagt, mit der Brücke zwischen dem Matrizenland und dem Homomorphismenland finden wir so ein Phi und geeignete Basen, bla bla bla. Wir finden das alles so, dass M1 eine Abbildungsmatrix ist für dieses Phi. Und dann haben wir angefangen zu basteln, haben uns eine Abbildungsmatrix hergenommen, bei der man sehr schön sehen kann, wie groß der Kern des Bilds sind, wo man den Rang sehen kann, also mit Nullen und Einsen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, für M2 kann man das Gleiche machen. Die Abbildung heißt dann halt erstmal anders, weil es vielleicht eine andere ist. Aber wir landen am Ende auch wieder bei einer Abbildungsmatrix mit ganz vielen Nullen und Einsen und die Anzahl der Nullzeilen ist dieselbe, weil die beiden Matrizen am Anfang den gleichen Rang hatten. So, das heißt, da haben wir jetzt erstmal von zwei Seiten losgebastelt, einmal für M1, einmal für M2 und wir hatten erstmal noch verschiedene Homomorphismen, die wir zum Basteln benutzt haben. Und dann kam der Witz. Da die Matrizen, die am Ende rauskamen, mit diesen Nullzeilen gleich waren, konnte man jetzt durch Basiswechsel alles so hinbasteln, dass am Ende M2 doch eine Abbildungsmatrix für Phi ist, aber halt mit sehr speziell gewählten Basen. Und die mussten wir uns erst mühsam herbeisuchen. Und dass das geht, das glaubt man vielleicht erst, ich weiß, dass es mir so ging, wenn man einmal zu Fuß sich überlegt hat, dass man wirklich jede invertierbare Matrix als Basiswechselmatrix interpretieren kann. Und am einfachsten geht es, wenn eine der beiden Basen, mit denen man da arbeitet, die Standardbasis ist für den entsprechenden Raum, dann kann man relativ leicht sich so eine Basis hinbasteln, die das tut. Und dann fängt man an zu glauben, dass es wirklich geht. Das ist hier massiv eingegangen. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir sind mit dieser Richtung fertig. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz gucken, ob es da noch eine Frage gibt. Ich habe nochmal geschaut. Ich denke, dass alle Indizes und alle Nummern richtig sind. Aber trotzdem kann es ja sein, dass Sie irgendwas noch brauchen. Dann kommt jetzt die letzte noch fehlende Richtung im Beweis und die ist wieder kurz. Das ist nämlich jetzt aus, was fehlt noch, aus B folgt A. Achso, und wie immer, das Angebot, dass wenn Sie irgendwas von diesem Gebastle mal explizit sehen wollen für R3 oder so, dann einfach schon Glück sagen. Und dann werden Jean-Luc und ich losbasteln. Hm. aus B folgt A. Naja. Da stehen die gleichen Abbildungen. Da stehen Abbildungsmatrizen für die gleichen Abbildungen und halt für vielleicht unterschiedliche Basen. Das wissen wir dann doch, oder? Die eine Abbildungsmatrix geht aus der anderen hervor durch Basiswechselmatrizen, links und rechts dran multipliziert. Die sind invertierbar, also sind die Matrizen sofort äquivalent, nach Definition. Da ist gar nichts zu tun, oder irre ich mich? Bin kurz irritiert, weil mir das so einfach vorkommt, aber ich glaube, es ist so. Wer es nicht in einverstanden und möchte, dass ich nochmal wirklich das mit den Basiswechselmatrizen hinschreibe? Sehe ich gerade nicht. So, vor meinem inneren Auge war es halt so. Man hat die beiden Abbildungsmatrizen, macht den Basiswechsel und weil das dann links und rechts jeweils eine invertierbare Matrix ist, ist es genau das, was in der Definition von Äquivalenz steht. Einverstanden? Das ist es nämlich dann. Dann haben wir die letzte Richtung und es war so, wie ich das vorher versprochen hatte. Zwei waren vergleichsweise einfach im Sinne von 1, 2, 3 Zeilen an der Tafel und die eine Richtung war ein bisschen anstrengender. Aber wir verstehen jetzt vielleicht auch, warum. Wir haben die Gleichheit des Rangs halt sehr explizit benutzt. Wir sind erstmal zu Matrizen hingegangen, bei denen man den Rang so leicht ablesen kann wie sonst nie. Diese Matrizen mit den vielen Nullen und den Standardbasisvektoren als Zeilen, das sind die, bei denen man den Rang durch Hingucken sieht. Einfacher wird es nicht. Und diesen Kunstgriff mitzubenutzen, hat das halt ein bisschen kompliziert gemacht. So, dann haben wir das erstmal geschafft. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert. Das ist ein sehr praktisches, sehr hilfreiches Lemma, das irgendwie im Beweis viel anstrengender ist, als es aussieht, wenn man das so hingeschrieben sieht. Und ich sehe gerade keine Fragen, also machen wir weiter. Schau mal, ob ich noch irgendwelche Anmerkungen hier stehen habe. Nö, wir können jetzt direkt zu transponierten Matrizen kommen. Ich vermute, dass das auch wieder einige kennen. Man transponiert eine Matrix, indem man Zeilen und Spalten vertauscht. Und das steht hier einmal ganz ausführlich hingeschrieben. Unsere Matrix A kommt wieder aus M, N Kreuz, M, K. Wir haben also N Zeilen und M Spalten. Wir haben die Einträge, die so durchnummeriert sind, wie wir das kennen. Und um jetzt die Matrix zu transponieren, vertauschen wir Zeilen und Spalten. Das heißt, wir vertauschen da überall die Einträge. Und bei quadratischen Matrizen können Sie sich das so vorstellen, dass Sie die Hauptdiagonale als Spiegelachse interpretieren und dann einfach spiegeln. Also rechts oben wird links unten und andersrum. So sieht das dann aus. Bei nicht quadratischen Matrizen ist es interessanter, wir machen gleich ein Beispiel. Und die Notation, die auch wieder nicht einheitlich ist, ich benutze ein kleines T, manche Leute benutzen ein großes T, manche machen noch irgendwas anderes. Die Notation bei mir ist ein kleines T, was oben dran steht. Und das sieht aus wie so ein Abbildungsding, also so, als würde man die Matrix mit dem Operator transponieren, abbilden. Und das ist auch gar nicht so schlecht, so darüber nachzudenken. Denn was wir vielleicht jetzt schon sehen können, ist, dass wenn man eine Matrix zweimal transponiert, dass dann wieder die ursprüngliche rauskommt. Sehen Sie das? Zweimal ergibt wieder die gleiche Matrix. Mini-Beispiel. Hier ist meine kleine Matrix, die werde ich jetzt einmal machen. Oh, Moment. Einmal umschalten. Das Display ist immer voller Kreide, weil ich die ganze Zeit darauf patsche mit meinen Kreidefingern. Das hilft auch nur begrenzt. Okay, aber ich bin an der richtigen Tafel. Hier ist meine Matrix. Zwei Zeilen, drei Spalten. 1, 2, 3. 5 und 3, 0 minus 1. Und dann können wir jetzt mal zusammen gucken, ob wir das hinkriegen, mit den Zeilen die Spalten vertauschen. Wie sieht die transponierte Matrix aus? Vielleicht können Sie mir erstmal einen Indikator geben, wie groß ich das hier hinmalen muss. Hier haben wir zwei Zeilen und drei Spalten. Wie sieht das bei der transponierten aus?
Ja. Zwei Spalten und drei Zeilen.
Genau, zwei Spalten und drei Zeilen. Also male ich die eher so. So höher, ja. Und was steht drin? Das dürfen Sie jetzt zusammen machen. Sie dürfen anfangen.
Ja. Ich würde sagen, 1, 3.
Als was? Wo steht das?
In der ersten Zeile.
In der ersten Zeile. 1, 3. Einverstanden. Dann dürfen Sie daneben weitermachen.
2, 0.
2, 0. Und dann dürfen Sie wieder daneben die letzte Zeile sagen.
Das ist dann 5 minus 1.
Ja. Wer hat dazu irgendwelche Fragen?
Die Einheitsmatrix transponiert ist über die Einheitsmatrix.
Genau. Und minus die Einheitsmatrix auch. Und alle Matrizen, wo nur auf der Diagonale was interessant steht und sonst da Nullen, bleiben beim Transponieren auch gleich. Und es gibt noch viel mehr Matrizen, bei denen sich da nichts ändert. Da kann man nämlich einfach nur gucken, wie unterscheiden sich die Einträge oberhalb und unterhalb der Diagonale. Und da gibt es sogar einen Namen für. Und der ist sogar irgendwie naheliegend, wenn man an quadratische Matrizen denkt und sich die Hauptdiagonale als Symmetrieachse vorstellt, als Spielachse, die heißen nämlich symmetrisch. Matrizen, die sich beim Transponieren nicht verändern, heißen symmetrisch. Das kommt irgendwann noch und das wissen bestimmt auch einige schon. Ja, Sie haben völlig recht. Manche Matrizen ändern sich nicht, manche ändern sich sehr. Die landen auf einmal in einem anderen Land. Und als nächstes möchte ich das nochmal wirklich in Abbildungssprache formulieren. Ich habe gerade schon darauf hingewiesen, dass man das machen kann und dass die Notation auch irgendwie darauf hinweist, mit dieser exponentiellen Schreibweise. Wenn wir also wieder unsere Standardvoraussetzung haben, dann können wir da ist ein M nicht geskriptet. Das muss ich nochmal korrigieren. Wir nehmen die Matrizen der Größe N kreuz M über K und definieren jetzt als Abbildung so ein kleines T. Diese Abbildung soll dort starten und soll dann bei den Matrizen landen, wo die Größe genau umgekehrt ist, also die Anzahl der Zeilen und Spalten, aber über dem gleichen Körper. Und die Abbildung macht einfach transponieren. Und ich behaupte hier in diesem kleinen Lemma, dass diese Abbildung wirklich sehr schön ist. Die ist nämlich ein Vektorraum-Isomorphismus und die inverse Abbildung ist das Transponieren selber. Und das haben wir gerade schon gesehen. Zweimal transponieren heißt, dass wir gar nichts machen. Dass das zwei Vektorräume sind, wissen wir auch. Wir kennen auch die Verknüpfung, Matrizenaddition und Matrizenskalarmultiplikation. Das heißt, damit muss es irgendwie verträglich sein. Naja, da sind wir jetzt vielleicht nicht so überrascht, dass es damit verträglich ist. Und dass es ein Isomorphismus ist, das müssen wir dann gar nicht nochmal zu Fuß nachweisen mit Injektiv und Surjektiv, sondern wir können das dadurch begründen, dass wir eine Umkehrabbildung haben. Einverstanden? Dann machen wir das doch. Aber ich muss vorher wischen. Welche Seite? Meine, die würde ich sagen. Haben Sie schon darüber nachgedacht, was wir beweisen müssen? Also was genau?
stellen Sie sich dann mal vor nach Hitzen vor. Wenn Sie die zuerst agieren, dann kommt eine Matrix raus, wo Sie halt in den Zeilen immer die Summen der Zeilen gegeben haben. Und beim Transformieren würden Sie dann da aus den Zeilen die Spalten machen, von der neuen Matrix. Wenn Sie es umdrehen, also zuerst transformieren, dann machen Sie aus den Zeilen Spalten und addieren dann halt die Spalten, aber es kommen die gleichen Matrix-Einfälle raus. Ne? So da
It's no difference.
I shall return. Hier sind unsere Matrizen. Achso, ich brauche gleich noch eine Skalar, die nehme ich auch direkt. Und was schreibe ich jetzt an Worten hin? Die Zeilen von A1. Achso, welche Zeilen soll ich jetzt benutzen? Soll ich wieder Kriterien und Kriterien verwenden für die Matrix-Addition und die skalarische Addition? Einfach damit Sie das irgendwie auf dem Schirm haben? Ja. Kriterien-Bonus, A2. Diese Zeilen sind die Summen, oder in den Zeilen stehen die Summen. Und daraus werden beim Anwenden von T oder beim Abbilden von T die Spalten von der neuen Matrix, also von A1 Kringel plus A2, transformiert. Diese Spalten sind die Summen der Spalten von A1 transformiert und A2 gleichzeitig. Weil ich mir sonst Notationen für die Zeilen und Spalten wegfahren hätte ausdenken müssen und das brauche ich irgendwann, aber nicht in diesem Teil der Vorlesung. Deswegen habe ich jetzt so ein Wort erklärt. Also die eine Möglichkeit ist, dass man zuerst A1 und A2 addiert und die Zeilen, die rauskommen, sind halt genau die Summen der Zeilen und wenn ich dann transformiere, werden daraus Spalten. Und wenn ich das genau andersrum mache, dann mache ich erst aus den Zeilen die Spalten und addiere dann, dann kommt halt als Summe die richtige Spalte. Und für die Skalarmultiplikation genauso. Reicht es, wenn ich hinschreibe, genauso für die Skalarmultiplikation? Denn es ist halt sehr anschaulich, was da passiert, ne? Finde ich. Genauso. Achso, vielleicht schreibe ich nochmal hin, also ist, nur damit einer der richtigen Behauptungen da steht. Matrizenaddition in diesen beiden Matrixräumen das gleiche Symbol Kringelplus. Auch wenn die Matrizen eventuell unterschiedlich groß sind. Und genauso für die Skalarmultiplikation. Genauso sehen wir, damit läuft der A1. Das Ganze transformiert, ja, was passiert. Ich multipliziere alle Matrix-Einfälle mit Lambda und dann mache ich aus den Zeilen Spalten. Aber genauso könnte ich ja auch erst auf den Zeilen Spalten machen und dann als Lambda-Multiplikation. Das wirkt hier. So, dann haben wir gezeigt, dass die Homomorphie-Eigenschaft für das Transponieren gilt. Und das ist schon mal ein Teil der Behauptung. Bei uns steht ja,
in der Behauptung, dass diese Abbildungen, die jede Matrix transponieren, ein K-Vektorraum-Isomorphismus ist und darin steckt Homomorphismus, das haben wir gerade begründet, Homomorphie-Eigenschaft. Und dieses ISO ist jetzt bijektiv zu sein und da haben wir gerade schon festgehalten, dass wir jetzt nicht nochmal große Gründe durchführen, sondern wir geben einfach eine K-Abbildung an und das ist das Transponieren selber. Schreibe ich mal so hin, T, 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 das ist die Hintereinandausführung von Abbildungen. Das ist die identische Abbildung auf diesem ersten Matrizenraum. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir das wissen wollen. Ich kann Ihnen einen kleinen Teaser geben. Und dann gehen wir erst weiter. Als wir, wann war denn das? Ich glaube, das war Dienstag erst. Als wir den Rang eingeführt haben, da haben wir doch kurz drüber gesprochen, Zeilenvektoren, Spaltenvektoren, Zeilenraum, Spaltenraum. Und dann habe ich hier einfach so beschlossen, dass wir uns beim Rang auf die Zeilen beziehen. Zeilen, Zeilenraum, dessen Dimension ist der Rang. Und wir haben zwischendurch auch kurz drüber gesprochen, man hätte es auch mit den Spalten machen können. Der Witz ist, dass das Transponieren genau das ist, was den Übergang schafft vom Zeilenraum zum Spaltenraum. Denn wenn aus den Zeilen die Spalten werden, dann wird ja auch aus dem Erzeugnis der Zeilenvektoren das Erzeugnis der Spaltenvektoren. In anderen Worten, verwandelt das Transponieren alles, was wir vorher mit den Zeilen gemacht haben, dann zu Sachen, die mit den Spalten passieren und umgekehrt. Das ist einer der Gründe, warum wir das einführen und hier auch Eigenschaften davon beweisen. Und es kommt noch ein nettes kleines technisches Lemma, bevor dann der Satz kommt, der einer der Gründe ist, warum wir das alles machen und der auch die Frage klärt, ob das eigentlich wichtig war, dass wir uns beim Rang die Zeilen angeguckt haben. Moment. So, das ist das nächste Lemma. Lemma 6.18. Das sagt nämlich, dass das Transponieren sich mit der Multiplikation von Matrizen verträgt im Sinne von, wenn ich erst multipliziere und dann transponiere, dann kann ich auch das Transponieren auf die einzelnen Matrizen anwenden, aber ich muss dann die Reihenfolge umdrehen. Das ist so ähnlich wie die Hemd-Jacke-Regel, die wir aus Gruppen kennen. Wenn wir erst verknüpfen und dann invertieren, dann ist es dasselbe, als wenn wir invertieren und verknüpfen, aber in der anderen Reihenfolge, Hemd, Jacke. Und genauso haben wir das hier beim Transponieren. Und dann sehen wir auch noch einen Zusammenhang zwischen Transponieren und Invertieren. Wenn nämlich die Matrix, mit der wir angefangen haben, quadratisch ist und invertierbar, dann ist die transponierte Matrix, also die sozusagen gespiegelte, auch invertierbar. Und Transponieren und Invertieren vertragen sich. Das heißt also, dass wenn wir jetzt mühsam eine Inverse ausgerechnet haben und jemand fragt uns nach der Inversen von der transponierten Matrix, dann kriegen wir die geschenkt. Müssen wir einfach nur die Inverse von vorher nehmen und transponieren. Zeigen wir das. Da drüben ist noch Platz. Ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass der reicht. Und das ist links. Lemma 6, 8. Und wenn man das dann umdreht, also wenn man transponiert und dadurch Zeilen, Spalten, Anzahl ja auch vertauscht, dann ist auch sinnvoll, dass man dann in der anderen Richtung multiplizieren kann, weil da auch dann wieder Zeilen und Spalten zusammenpassen. Das noch als Kommentar, warum alles sinnvoll ist, was da steht. Und jetzt brauchen wir Notationen für die Matrix-Einträge. Für A möchte ich die Einträge klein a und j nennen. Und jetzt brauchen wir wirklich mal alle Indizes, die da rumlaufen. I kommt aus 1 bis n, weil das die Anzahl der Zeilen ist. Und J kommt aus 1 bis n, weil das die Anzahl der Spalten ist.
und das kommt gleich nochmal, also bitte wirklich beschweren, falls ich das klein schreibe. Für D machen wir es jetzt auch nochmal. Die Einstelle heißen 3D und die Indizes heißen K und L. Ich hoffe, man kann die gut lesen. Kleines K, kleines L und D hatte M-Zeilen und N-Spalten, also muss ich das jetzt hier richtig machen. K kommt aus 1 bis M und L kommt aus 1 bis M. Und bisher sind die Indizes richtig. Gut. Und um diese Makromultiplikation zu machen, müssen wir jetzt ja wieder Zeilen und Spalten und sowas angucken. Das heißt, wir haben wirklich Spaß, den hier. Wann hatten wir den das letzte Mal? Ich glaube, es ist assoziativ gesetzt, wenn wir Strukturmultiplikation bewiesen haben. Ja, so ähnlich, aber nicht ganz so lang. Gucken wir uns doch mal die erste Zeile von A Stern D an. Wie sieht die aus? Na, ich gehe durch die erste Zeile von A und kombiniere dann nacheinander mit der ersten Spalte von D und dann der zweiten und so weiter. Und immer durch dieses Kombinieren und diese Zonenbildung von den Produkten bekomme ich dann die Einträge nacheinander, die in der ersten Zeile von A stehen. Die kann ich also hinschreiben. Und ich schreibe jetzt Zeilenvektor hin, also mit Kommata, damit man versteht, welcher Eintrag welcher ist. Für den ersten Eintrag laufe ich durch die erste Zeile von A. Das heißt, ich laufe über die Leute A11 bis A1M und multipliziere mit der ersten Spalte von D. Das heißt, ich laufe D11 bis DN1, glaube ich. Das heißt, die Indizes passen zusammen. A1I. Oh, vielleicht sollte ich da andere Indizes vergessen. Welche Buchstaben ist noch frei? S. A1S mal DS1. Erste Zeile, erste Spalte. S läuft von 1 bis. Wenn ich die erste Zeile lang laufe, dann brauche ich die Anzahl der Spalten, also 1 bis N. So, das ist für den ersten Eintrag von diesem Produkt in der ersten Zeile, also oben links. Jetzt mache ich weiter. Erste Zeile von A, zweite Spalte von D, bla bla bla. Ganz am Ende steht die erste Zeile von A kombiniert mit der letzten Spalte von D und das schreibe ich wieder hin. S läuft wieder von 1 bis M. Diesmal bin ich immer noch in der ersten Zeile von A, das heißt, die vorne bleibt alles so. A1S. Aber ich gehe diesmal nicht durch die erste, sondern durch die letzte Spalte von D. Das heißt, ich habe da die Indizes D, S, N. N, weil N, die, weil N der Index ist an der letzten Spalte von D. Und warum habe ich das hingeschrieben? Na, die erste Zeile von A Stern D ist die erste Spalte von A Stern D transformiert. Das ist die erste Spalte von A Stern D transponiert. Der Witz ist ja aus Zeilen der Spalten. Das heißt, ich habe jetzt erstmal diese Zeile ausgerechnet und habe dann daraus eine Spalte gemacht beim Transponieren. Und jetzt vergleiche ich das mit dem, was rauskommt, wenn ich auf der rechten Seite rechne, also D transponiert Stern A transponiert. Da müssen wir jetzt die ganze Zeit in die Ecke denken. Immer an eine Zeile denken, müssen wir daraus Spalten machen bei der Transformieren und umgekehrt. Das heißt, das wird jetzt mal kurz lustig. Und wir machen diesen Vergleich auch nur für die erste Zeile bzw. Spalte, nicht für alle. Ich hätte das jetzt auch wieder allgemein machen können mit der dritten Zeile und so, aber ich habe beschlossen, wir machen es für die erste. Und wir sehen, wie das mit dem Indizes funktioniert und dass es dann für jede Zeile so läuft. Also jetzt auf der anderen Seite. Wieder möchte ich mir die erste Spalte angucken und für die erste Spalte möchte ich oben anfangen mit dem ersten Eintrag, also dieses Ungetüm Index 1,1. Der erste Eintrag in der umgesetzt. Auf der linken Seite steht detransponiert. Das heißt, ich fange mit der ersten Zeile dieser Matrix an und kombiniere die mit der ersten Spalte der Matrix direkt. Die erste Zeile von detransponiert ist die erste Spalte von D. Muss also über die erste Spalte von D laufen und da habe ich dann Einträge, wo an der zweiten Stelle eine 1 steht, für erste Spalte. Vorne ist der Laufindex, den nenne ich jetzt mal nicht S, sondern A. T wäre jetzt ganz blöd, Moment, ich brauche einen Laufindex. Klein R. So. Und ich muss gleich entscheiden, von wo bis wo R läuft, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich die erste Spalte von D lang. Und hier läuft jetzt die erste Spalte von A transponiert lang, also die erste Zeile von A, das kann ich, erste Zeile von A, A1, und dann läuft es, weil ich ja durch die Zeile laufe, also von 1 bis M, habe ich hier R und R läuft von 1 bis M. So passt es. Und wenn wir den vergleichen mit... Genau, wenn wir das vergleichen, hier haben wir die erste Zeile stehen, das ist die erste Spalte davon, und wenn wir uns den ersten Eintrag angucken, dann sehen wir, dass das passt. Man muss halt nur umdrehen. Da kommen die A's zuerst und dann die B's. Wenn man das hier umdreht, dann ist es wirklich genau dasselbe. Ah, sehr gut. So, machen wir weiter. Der letzte Eintrag in der ersten Spalte. Immer noch D und T Stern A, T, das schreibe ich nicht hin. Ist, ja, jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren, aber wir haben das jetzt einmal erfolgreich hingekriegt. Ich glaube, wir schaffen es nochmal. Wenn wir die erste Spalte vollständig runtergelaufen sind, und da jetzt, also wenn wir den Eintrag ausrechnen, dann sind wir ja in der letzten Zeile von der Matrix links und in der ersten Spalte der Matrix rechts steht. Matrix nicht hier ganz gut. Okay, die letzte Zeile davon ist die letzte Spalte von D. Also laufe ich lang und letzte Spalte heißt, wie viele Spalten habe ich nochmal? Ich glaube N Stück. Das heißt, mein Index da an der Spalte muss N sein. Also habe ich D, R, N, R läuft wieder von 1 bis N. Und bei A muss ich mich auch nochmal konzentrieren. Da bin ich jetzt ja wieder in der ersten Spalte, denn wenn ich den ersten Eintrag also unten links ausrechne, dann bin ich in der letzten Zeile von der Matrix, die links steht, und ich bin in der ersten Spalte von der Matrix, die rechts steht. Die erste Spalte hier ist die erste Zeile von A. Das heißt, dann kann ich abschreiben, was ich da drüben hatte. Das ist A, 1, R. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtig gemacht habe. Und jetzt gucken wir wieder, wenn wir die Ds und die As vertauschen, das dürfen wir ja, wir arbeiten ganz einfach A, dann steht da A1R, DRN und das passt genau dazu, was da oben in dem letzten Eintrag steht. Also haben wir alles richtig gemacht und haben jetzt für eine Spalte wirklich mal gesehen, dass alle Einträge gleich sind. Könnten wir für jede Spalte machen, würde immer dasselbe passieren. Und damit, also mir reicht das überhaupt nicht auch. Eine Spalte haben wir gut. Die Einträge sind gleich. Blablabla. Naja, da soll A ja invertierbar sein. Ach, nun, wir gönnen uns noch eine neue Tafel. Wir haben noch Zeit. Wir gönnen uns eine neue Tafel. Mhm. T
Tee ist nie eine schlechte Idee. In der letzten Vorlesung können wir gerne alle zusammen Tee trinken.
Das finde ich richtig.
Das Tee trinken, Kekse essen. Ja, nächste Woche. So, Moment, wir haben noch was zu tun. Wir sind noch nicht fertig. A soll jetzt Invertierer sein. Wenn eine Matrix invertierbar ist, dann gibt es eine eindeutig bestimmte Inverse, die mit so einem hoch minus 1 dran bezeichnet wird. Und wenn ich dann die Matrix und die Inverse verknüpfe, egal wie rum, kommt immer die Einheitsmatrix der richtigen Größe raus. Das heißt, A Stern A minus 1 ist die Einheitsmatrix. Sagen wir mal, A ist invertierbar der Größe n kreuz n. Das habe ich jetzt mit dazu geschrieben. Aber da, Größe n kreuz n. Das soll vorgegeben sein. Und jetzt überlegen wir mal kurz, ob wir vielleicht das, was wir gerade bewiesen haben, anwenden können. Was passiert denn mit der Einheitsmatrix, wenn ich die transformiere? Haben wir möglicherweise von gesprochen, war auch nicht abgesprochen, aber wieder perfekt vorgegriffen auf das nächste Argument. Was passiert, wenn ich die Einheitsmatrix transformiere? Da hinten?
Ich glaube, der hat gesagt nichts.
Nichts, genau, es passiert gar nichts. Invertierbarkeit geht durch Transponieren nicht kaputt und es ist sogar noch besser. Man kriegt das Inverse von der Transponierten, indem man einfach das Inverse von der ursprünglichen Matrix nimmt und das transponiert. Sehe ich skeptische Blicke. Ist es da, ist irgendwas unleserlich? Gibt es andere Gründe, warum? Also gibt es Fragen? Machen wir es mal so. Was für Fragen haben Sie? Was soll ich nochmal erzählen? If in doubt, drink tea. Ich sehe keine. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich habe ja angekündigt, dass da ein toller Satz kommt. Ja, hier ist er. Der Rang ändert sich nicht beim Transponieren und das heißt, dass es wirklich völlig egal ist, ob wir mit Zeilen oder mit Spalten arbeiten. Der Zeilenrang und der Spaltenrang ist immer derselbe. Heißt also, immer dann, wenn ich sie nach dem Rang frage und wenn sie irgendwie argumentieren sollen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, entlang der Definition, dann müssen Sie bitte mit Zeilenvektoren und dem aufgespannten Raum oder Dimension argumentieren. Oder Sie machen irgendwas anderes, ne? Wir haben ja inzwischen 100.000 Resultate. Oder wenn aus irgendeinem Grund die Spalten aussagekräftiger sind, dann benutzen Sie die und sagen Sie aber dazu, warum das geht. Das ist der Plan dafür. Und guck mal, ob ich denke, dass wir das Argument sehen können. Ich würde sagen, ja. Der Beweis besteht im Wesentlichen daraus, dass ich eine riesige Matrix hinschreibe und dann eine Rechnung mache. Und das traue ich uns zu, dass wir das hinkriegen. Ich werde nochmal wischen. Das ist jetzt Satz 6, 9. Das heißt, wir kommen jetzt zu den Baskin-Matrizen. Ja, oh, das ist ja toll. Bald kommen die Stufenformen und Bereichsmatrizen und sowas alles. Und da kommen dann Baskin-Matrizen, die kann ich Ihnen vielleicht heute schon zeigen, mit denen man dann so Umformung machen kann. Das ist schön. Dass wir da jetzt schon sind. Und dazu gibt es da auch ein Lied, das hatte ich wieder vergessen, aber es gibt ein Lied, das heißt, meine Matrix hat drei Ecken. Muss ich mal was Ja, 6, 19. Was da steht, habe ich schon gesagt. Dann können wir jetzt wirklich direkt, und bin ich da schon umgeschaltet? Ja, können wir da direkt hingucken. Geben wir mal den Rang von der Matrix einen Namen. Wir nennen den mal klein R. Jetzt definiere ich eine Matrix, bei der man sofort sehen kann, dass sie auch Rang R hat. Und ich male mal, nee, ich male die jetzt sowieso hin, dann kann ich die auch gleich groß hinmalen. Seit D, eine Matrix mit Einträgen D, J. Und die soll die richtige Größe haben. Das heißt, die läuft von 1 bis n und die läuft von 1 bis m, genau wie bei A. Die Seite definiert wie folgt. Oh, ich habe eine Idee. Ich schreibe hin, wie die Einträge definiert sind, und dann gucke ich mal, ob Sie sehen, wie die Matrix aussieht und mir quasi diktieren können, wie ich hier hinmache. Schauen wir mal, bis gleich. Nur wo die stehen. Sehen Sie das? Können wir die Matrix zusammen hinmalen? Was denken Sie? Wie ist die aus? Was wäre denn los, wenn R gleich 1 wäre? Dann ist das hier mit diesem kleiner gleich R halt nicht so oft erfüllt, ja?
Letztendlich ist ja der Diagonale
für diese. Ah! Vielen Dank, das heißt, Sie können jetzt schon sagen, was außerhalb der Diagonale steht.
Nur
0. Nur 0, genau. Die Diagonale ist vielleicht interessant, das werden wir noch sehen, aber außerhalb steht nur 0. Überall 0.
Null außerhalb der Diagonale. Und jetzt gucken wir uns, naja, Diagonale ist nämlich, n und n müssen ja nicht gleich sein, das heißt, Diagonale könnte ja auch so schräg drin liegen und dann gehen wir nicht so weiter, aber ich habe verstanden, was Sie meinen. Das heißt hier, da wo der Zeilen- und Spalteneintrag gleich sind, das sind die einzigen Stellen, wo was Interessantes passieren kann. Jetzt,
ich habe geschrieben, dass i gleich j muss dann nicht die Diagonale, also muss es nicht quadratisch sein. Wenn i gleich j ist.
N und m können ja verschieden sein. Also wenn i gleich j ist, dann muss das Ding, naja, es müsste, wenn die Matrix quadratisch wäre, auf der Diagonale liegen. Aber wenn die Matrix zum Beispiel die Größe 3 kreuz 5 hat, dann habe ich zwar einen Eintrag an der Stelle 2, 2, aber Diagonale ist also eine komische Matrix, der irgendwie. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig bei dem Wort Diagonale. Aber ich wollte sagen, wie die Einstellung aussieht. Erzähl mir.
Ich musste quasi meine Schritte die gleich einhaben.
Überall, die ganze Zeit, da runter oder hoch?
Genau, würde ich sagen.
Und was bedeutet dann diese Einschränkung kleiner gleich R?
Dass der, also das, also kleiner ist als der Zeil- und Spaltenplan.
Genau, das heißt, irgendwie müssen wir diese Begrenzung sichtbar machen. Haben Sie einen Vorschlag?
Ja, man führt einfach die Zeilen so lange auf, bis man R Zeilen hat.
Ja.
Und da ist immer nur K, weil dann immer kleiner gleich R ist.
Das heißt, ich muss hier irgendwo markieren, dass da so ein R ist. Zum Beispiel, sagen wir mal, in diesem Bild wäre jetzt R gleich 3. Zum Beispiel dort, aber es ist ja nur ein Bild. Und bis dahin würde jetzt was auf der Diagonale, würde jetzt was bei dem Punkt stehen?
1K.
1K.
Nur noch 0K, weil dann die Diagonale nicht mehr erfüllt ist.
Und unterhalb von R steht da jetzt auch 0, weil die Bedingung hier oben gar nicht mehr erfüllt ist. Jawohl. Genau, sehr schön. Heißt auch, falls der Rang 0 ist, ist es einfach 0-Matrix und das passt ja auch. Ne? Das heißt, wir haben hier quasi eine Bastelvorschrift, wie man sich eine Matrix hinschreiben kann, bei der man durch Hingucken den Rang sieht. Da steht ja nicht einfach Standardbasisvektoren in den Zeilen, der Rest ist 0. Gut, schön, das haben wir gut zusammengebastelt, ganz schön. Und je nachdem, was N oder M ist, können wir halt gucken, was würde voller Rang bedeuten, dann ist das R halt so groß, wie es sein kann. Das ist in diesem Bild alles erlaubt. Und jetzt kommt Lemma 616, unser kleines Wunderlemma mit dem nervigen Beweis, was uns sagt, dass jetzt diese Matrix hier, diese B, und die Matrix A, mit der wir angefangen haben, äquivalent sind oder kongruent oder ähnlich. Denn sie haben ja den gleichen Namen. Wir sehen, dass der Rang von dem R ist. Das ist tatsächlich was man durch Hingucken sieht. Und erhalten, dass D äquivalent ist zu A mit verwendet haben, war aus A folgt C. Aus der, nee, umgekehrt. Aus C, also aus der Gleichheit des Rangs, folgt die Quadrat. Also auch, ja, so kann es sein. Ja, aber das heißt doch jetzt, dass wir D aus A basteln können oder umgekehrt durch Multiplikation mit geeigneten invertierbaren Matrizen vernünftig. Nehmen wir uns nochmal mit her. Die heißen jetzt irgendwie M1 und M2, glaube ich. Invertierbare Matrizen über K. Ich habe jetzt keine Lust zu überlegen, wie groß die sein müssen, aber es muss halt passen. Und die finde ich bei einer Definition der Äquivalenz von Matrizen stellt, dass man solche invertierbaren Matrizen findet. Und über K so, 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 das. Jetzt muss ich überlegen, wie rum ich das machen wollte. Ich möchte gerne, dass A gleich ist wie N1 Stern D Stern N2. Wir wollten ursprünglich mal zeigen, dass sich beim Transponieren der Rang nicht ändert. Momentan ist noch nicht zu erkennen, was es damit zu tun hat. Das machen wir. Denn das kommt jetzt. Der Witz da mal wieder, dass wir von der Matrix A wechseln zu einer Matrix, die eine Gestalt hat, die übersichtlich ist, so wie dieses D. Denn Sie können mir bestimmt sagen, was passiert, wenn ich D transformiere. Oder? Wenn ich transformiere, ist ja ein Platz. Was passiert da? Nichts Spannendes, ne? Aus diesen Zeilen da mit der 1 werden halt Spalten mit der 1. Wenn jetzt bei D nach R-Zeilen Schluss ist mit den 1, ist es halt beim Transponierten nach R Spalten und dann bleibt der Rest 0 und das war's. Insbesondere sieht man, dass da der Rang der gleiche ist. Okay, ich schreibe mal was hin. Jetzt kommt nämlich das Lemma von vorher mit dem Transponieren. Wie das da drüben auf der rechten Seite transformiert. Streng genommen müsste ich das jetzt so in zwei Schritten machen. Ich mache es mal so ganz ordentlich mit Klammern. Bei Matrixmultiplikationen ist ja egal, wo ich klammere. Also mache ich das jetzt so, dass ich das Lemma möglichst leicht anwenden kann. Wenn ich jetzt transformiere und die Multiplikation sozusagen davon trennen möchte, dann muss ich nacheinander transponieren und die Reihenfolge umdrehen. Das heißt, ich muss jetzt zuerst die Sterne in 2 nennen. Dann kommt die erste Matrix in 1. Jetzt kann ich das Lemma hier vorne nochmal verwenden. Das schreibe ich einfach direkt als Ergebnis hin. Wenn 2 transponiert, Stern E transponiert, Stern E 1 transponiert. Ohne Klammern, weil das der Matrix-Multiplikation nicht brauchen. Das heißt, das, was man vielleicht intuitiv denkt, was eine Verallgemeinerung des Lemmas ist, wenn man noch mehr Matrizen hat, das stimmt. Man nimmt die einfach alle, transponiert und dreht die Reihenfolge einmal komplett um. Das haben wir jetzt gesehen. Was wissen wir über die Matrizen M1 und M2 transformiert? Naja, da können wir auch wieder was verwenden, was wir heute erst bewiesen haben. Haben wir nicht gerade erst gesehen, dass Invertierbarkeit durch Transponieren nicht kaputt geht? Ja super, die waren vorher invertiert, weil die sind nach dem Transponieren immer noch invertierbar. Das heißt, A transponiert und D transponiert sind auch ähnlich. Irgendwo sollte ein Satzzeichen stehen. Okay, dann kommt jetzt das Lemma von gerade nochmal, Lemma 6F18, wieder mit Lemma 6F18 sind die transponierten Matrizen M1 hoch T und M2 hoch T immer noch in der Thema. Also gilt, dass die zu A transponierte ähnlich ist oder äquivalent oder kongruent zu D transponiert. Okay, jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir den Rang von D und den Rang von D transponiert irgendwie vergleichen können. Und das haben wir vorhin getan. Wir haben uns nämlich überlegt, was mit D beim Transponieren passiert. Und wir haben gesehen, dass aus diesen Zeilen, die aussehen wie Standardbasisvektoren, dann Spalten werden, die aussehen wie Standardbasisvektoren. Aber dann stehen ja in den Zeilen der transponierten Matrix die Einsen auch wieder an verschiedenen Stellen, paarweise. Das heißt, wir kriegen genau denselben Rang. Wir sehen, dass der Rang von D transponiert gleich ist wie der von D. Möchte ich mal an einem Beispiel noch mal kurz sehen, was da genau passiert? Also für eine nicht verwachte Matrix, aber ein bisschen besser langweilig. Dann machen wir das mal kurz. Nur für den Fall, dass Sie noch skeptisch sind. Ich kann es verstehen, die wäre auch skeptisch. Ich mache mal ein 3x5 Beispiel mit Rang 2. Zur Veranschaulichung. Ups, Kreide. Machen wir unten so ein kleines Beispielfenster. Zum Beispiel könnte die so aussehen. 3 Zeilen, 5 Spalten und Rang 2. Das heißt, wir haben hier eine 1, 0, 0, 0, 0, dann 0, 1, 0, 0, 0. Und weil wir nur Rang 2 haben, muss jetzt diese letzte Zeile eine Nullzeile sein. Dann sieht das so aus. Das heißt, wir haben 2 Standardbasisvektoren aus R 5. Und wenn wir jetzt die Transponierte angucken, dann mache ich jetzt aus diesen Spalten Zeilen. genauso viele Zeilenvektoren, die zu Standardbasisvektoren gehören. Das heißt, der Rang hat sich wirklich überhaupt nicht verändert. Cool, oder? Ja, jetzt können wir das gleiche wieder mal rückwärts verwenden, denn aus der Äquivalenz der Matrizen folgt ja der gleiche Rang. Und deswegen haben wir jetzt über einen Umweg, nämlich in dieser coolen Matrix D, gezeigt, dass A und A transponiert den gleichen Rang haben. Ich spreche uns nochmal kurz dadurch. Der Rang von A transponiert ist der gleiche wie der Rang von D transponiert, ist der gleiche wie der Rang von D, ist der gleiche wie, ja, also der Rang von A. Fertig, schreibt hier mal kurz hin. Insgesamt folgt mit der, das war jetzt 6,17, ja? Also das mit den drei Teilen. Ich fange das eben an, so wie ich es vorhin erklärt habe. Der Rang von A transponiert ist wegen der Ähnlichkeit, die dahin besteht, das gleiche wie der Rang von D transponiert. Das ist wegen der Überlegung von vorher der Rang von D. Und das ist wegen der Überlegung von ganz vom Anfang der Rang von A. Da habe ich jetzt quasi nochmal benutzt. Das ist das kleine Ernst. Und damit haben wir jetzt tatsächlich gesehen, dass beim Transponieren sich der Rang nicht ändert, dass wir deswegen immer, je nachdem, was gerade praktischer ist, den Zeilen- oder den Spaltenraum anpassen können von unserer Matrix. Und da wird immer dasselbe als Dimension rauskommen. Mensch, da waren wir aber fleißig heute. Respekt. Haben Sie Fragen? Was für Fragen haben Sie, bevor wir nur mal kurz gucken, was als nächstes passiert? Keine. Okay, wir luschern nur. So richtig damit arbeiten und üben werden wir erst nächste Woche. Aber ich freue mich so, ich möchte Ihnen das schon mal zeigen. Hier kommen nämlich jetzt die ganzen Bastelmatrizen. Bastelmatrizen sind dazu da, dass wir Matrizen umformen können. Und wenn wir das zu Fuß machen würden, und im Kopf mache ich das tatsächlich immer noch häufig zu Fuß, dann ist es sowas wie eine Spalte zu einer anderen Spalte der Matrix addieren oder mit irgendwas multiplizieren oder irgendwas vertauschen, zum Beispiel die erste und die letzte Spalte oder irgend sowas. Manchmal will man das machen. Und um das durch Matrizenmultiplikation ausdrücken zu können, definieren wir so Bastelmatrizen. Das sind dann Matrizen, wo zum Beispiel nur Nullen stehen, außer an einer Stelle, wo eine 1 steht. Das sind die Elementarmatrizen. Dann gibt es die Tauschmatrizen. Die sehen aus wie die Einheitsmatrix, aber man schnappt sich zwei Zeilen und vertauscht die. Dann gibt es Additionsmatrizen, die auch aussehen wie die Einheitsmatrix, aber an irgendeiner strategisch günstigen Stelle steht noch so ein Lambda. Und diese Bastelmatrizen, die haben ganz tolle Eigenschaften. Manche von denen sind invertierbar, das sollen sie dann auch zeigen in der Übungsserie. Manche nicht. Aber der Witz ist, dass wir uns überlegen werden, dass man jede Matrix, und ich denke jetzt mal kurz nur an quadratische Matrizen, weil es einfacher ist, aber wenn Sie mir irgendeine Matrix geben, dann kann ich die mithilfe dieser Bastelmatrizen, indem ich mir die geschickt wähle und dann so von rechts dran multipliziere, kann ich meine Matrix umformen zu einer neuen Matrix, die so übersichtlich aussieht, dass ich sofort den Rang erkennen kann. Und eine der übersichtlichsten Formen, die wir so kennen, ist die Dreiecksgestalt. Deswegen auch, meine Matrix hat drei Ecken. Und das wird so eins der nächsten Ziele sein, uns zu überlegen, wie können wir Matrizen so umformen, dass sie eine übersichtliche Gestalt haben, an der man ganz viel sehen kann. Das ist nicht nur jetzt praktisch für sowas wie Rang, irgendwas über Abbildungsmatrizen schnell sehen oder so, sondern auch für später, wenn wir lineare Gleichungssysteme lösen, da sind dann solche Matrizen super, weil man da sofort die Lösungsmenge des Gleichungssystems ablesen kann. Das heißt, wir erarbeiten uns jetzt Werkzeug, das nicht nur für Abbildungsmatrizen hilfreich ist und sinnvoll und generell fürs Rechnen mit Matrizen, sondern auch ganz speziell für das Thema lineare Gleichungssysteme. So, das war der kleine Ausblick. Und ich würde sagen, wir stürzen uns dann nächste Woche so richtig rein und machen jetzt einfach Feierabend, oder? Danke. Wenn Ihnen noch was einfällt, sagen Sie es schon wieder.